Willkommen zu Ausgabe 3 unserer Staffel Litigation at Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Mein Name ist Martin Schirmbacher und heute geht es um ein Thema, das wir hier in etwas anderer Konnotierung schon häufiger am Wickel hatten. Mein Kollege Lasse Konrad ist da, den ihr vor nicht allzu langer Zeit in Episode 63 zu seinem heimlichen Steckenpferd, nämlich zum Filmrecht, gehört habt. Heute geht es aber um sein Brot- und Buttergeschäft. Heute ist Lasse hier in seiner Funktion als Co-Lead unseres Cyber-Teams. Es geht also um Cyber-Incidents. Hallo lieber Lasse.
Hallo Martin, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Immer wieder gerne. Diese Episode wäre nicht Teil unserer Litigation-Staffel in diesem Podcast, wenn sie nicht auch die streitigen Auseinandersetzungen zum Schwerpunkt hätte. Es geht also, anders als in den Folgen 43 mit Christoph Bausewein von CrowdStrike oder 36 mit unserer Kollegin Nicole Beranek, wo auch Lasse dabei war, oder 24 mit Olli Dent von Kennedys, nicht um die Verhinderung von Cyberattacken oder die Incident Response, sondern eher um die etwas längerfristigen Folgen, insbesondere auf dem Weg hin zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Bevor wir zu deinen drei Lieblings-Cyber-Fällen kommen, vielleicht erklärst du mal ein bisschen einführend, was so die typischen Streitigkeiten im Anschluss an Cyberattacken welcher Form auch immer sind und inwieweit die sich vielleicht von anderen IT-Verfahren, wie wir sie vielleicht hier mit dem Auslucke in der Folge 64 am Wickel hatten, unterscheiden.
Lieben gern. Es ist, wie immer so man so schön sagt, grundlegend gilt das eine oder das andere. Es ist natürlich so, dass es nach wie vor eine zivilrechtliche Streitigkeit sein wird am Ende des Tages, also man trotzdem beim Landgericht, Oberlandesgericht oder halt, wenn es noch ein paar Instanzen höher geht, woanders landet, in Karlsruhe. Aber bei den Cyberverfahren ist es so, dass sie sehr viel dynamischer sind, dass man noch in der Regel zumindest, und das ist deutlich anders als die in Anführungszeichen normalen Gerichtsstreitigkeiten, noch einen größeren Einfluss auf den Nebensachverhalt hat. Also man kann, weil wir eben relativ früh in die ganzen Verfahren mal mit einbezogen werden und ein Verfahren ist dann eben schon noch der Cyber-Incident, den wir vor ein paar Folgen mal besprochen haben. Und da kann man relativ viel, wenn man früh eingebunden wird und die Beratung auch gehört wird, das ist natürlich der Optimalfall, vielleicht schadensmindernd tätig werden, vielleicht so ein paar Problemfälle umschiffen oder einfach so normale Fallstricke, wo man sich immer mal wieder mit der Hand vor den Kopf schlägt, die man dann später irgendwo liest oder sieht, ein bisschen besser vermeiden. Dementsprechend ist das sozusagen ein Mix, den wir dort haben. Wir haben logischerweise aber auch, und da ist es unbenommen, eben den typischen Cyberfall als Verfahren, wenn wir relativ später mit reinkommen. Oder halt zum Beispiel sich jemand anders dran vorher versucht hat und dann ist es halt doch das, du bist beim zivilrechtlichen, bei einer zivilrechtlichen Streitigkeit, bist vom Landesgericht oder Oberlandesgericht und dann brauchst du neben den IT-Fachkenntnissen, die immer helfen bei solchen Verfahren, vor allem das BGB-AT und da unterscheidet sich es dann relativ wenig. Da gibt's Schäden, da gibt's jemand, der ein Anspruchsteller ist und im besten Fall für den Anspruchsteller kriegt er diesen Schadenersatz durch und den Schaden ersetzt. Und im besten Fall für den Versicherungsnehmer, Anspruchsgegner und so weiter und so fort, je nachdem, in welcher Rolle wir da tätig sind oder wen wir dort vertreten, werden die Schäden bestmöglich abgewehrt oder runterreduziert. Also dementsprechend schon relativ vergleichbar mit den typischen anderen IT-Rechtsfällen, die wir haben.
Genau, also der Hauptunterschied, ne, ist, dass wir da häufig auch wieder über die Versicherung, die IT-Versicherung hatte ich in der vergangenen Folge schon mal mit Urs besprochen, für die wir halt viel tätig sind, da schon zu einem sehr frühen Stadium reinkommen und dann eben möglicherweise durch geeignete Handlungen für den IT-Dienstleister oder für den Versicherungsnehmer, dessen IT-Systeme da kompromittiert sind, versuchen können, dabei mitzuwirken, dass der Schaden möglichst gering bleibt, dass man da vielleicht auch gleich dafür sorgt, dass die Themen, die da aufgekommen sind, möglichst gleich wieder mitigiert werden und dann eben anders als in anderen Fällen das Kind nicht schon im Brunnen liegt, wenn wir da an Bord kommen. Aber man muss eben auch sagen, viele Fälle, bei denen wir von Anfang an dabei sind, landen am Ende vor Gericht, weil man sei es den IT-Dienstleister verklagt oder wenn wir für den IT-Dienstleister tätig sind, der dann zwar sein Bestes gegeben hat, um den Schaden möglichst zu minimieren, aber irgendwelche Restrisiken dann eben doch bleiben, die dann möglicherweise dessen Versicherung zu übernehmen hat. Jo, so viel vielleicht zur Vorrede und gehen wir mal rein in deine in deine Fälle. Was hast du denn so mitgebracht?
Ja, ich habe probiert, da ein wenig clustermäßig natürlich irgendwie was aufzubereiten. Die Top 3 oder die Lieblingsfälle, die variieren logischerweise, je nachdem, wann wir diese Folge aufnehmen würden. Nächstes Jahr werden die wahrscheinlich ganz anders sein, als sie jetzt sind.
Nächste Woche
wahrscheinlich schon. Schlimmerweise ist es tatsächlich so, dass jetzt die letzten Wochen in relativ häufig die Telefone geklingelt haben und Cyber-Incidents waren. Toi, 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 bisher alles noch im guten Bereich. Ja, aber ich habe es sozusagen ein bisschen mitgeteilt oder aufgeteilt in drei Bereiche. Und den Hauptbereich, wie du es auch gerade schon ein bisschen angeteasert hast, ist im Endeffekt der typische Übergang, den es eben nicht nur bei uns als normalo IT-Rechtsfall, sondern eben auch im Cyber-Rechtsfall gibt, nämlich die Schadensabwicklung. Also das ist halt das, wo du sagtest, klar, wir können immer probieren, so gut es geht einzugreifen, aber wenn der Betriebsausfall bei dem Kunden da ist, vom Dienstleister, da werden wir jetzt den Betrieb nicht plötzlich wieder aufbauen können. Also da fehlt dann doch ein wenig die Expertise für. Und dementsprechend ist es eigentlich so das Typische, einer der typischen Fallstricke, sei es ein Ransomware-Angriff, sei es ein DDoS-Attack oder sei es auch einfach vielleicht eine schlechte Infrastruktur. Auf irgendeinem Grund oder Grundlage ist die IT bei dem Dienstleister, der dann normalerweise unser Mandant bzw. Versicherungsnehmer, je nachdem, ist, ausgefallen. Und das hat einen Rattenschwanz, nämlich die Systeme beim Endkunden haben nicht funktioniert. Wenn das für eine gewisse Zeit ist, ist das halt immer so das typische Problem, Betriebsausfallschaden. Und dann kommen dann die Klagen reingeflattert, wo eins ab und zu ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nicht vom Stuhl haut, weil wir kennen es mittlerweile, aber die Schadenssummen doch meist im 7-8-stelligen Bereich sind und man denkt eigentlich, oh, wie kann das denn sein? Und da kommt auch gleich wieder das allertypischste aller IT-Rechtsstreitigkeiten und auch sonst Streitigkeiten hervor, die Schadenshöhe. Mhm. Die muss ganz genau betrachtet werden und beachtet werden und bei weitem kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, wird da sehr viel aufgeplustert, damit die Fahndungsmasse sehr groß wird und dass man nachher einen guten Schnitt bekommt, weil wie bei den meisten IT-Rechtsstreitigkeiten sind auch die Cyber-Streitigkeiten logischerweise nicht dafür ausgelegt, dass es eine 100% Entscheidung gibt, sondern dass nachdem viele Sachverständigen auch ihren Senf dazugeben durften, doch eine vergleichsweise Einigung erzielt wird. Und da ist es natürlich immer schön, wenn auch ein wenig durchsichtig und überschaubar oder durchschaubar von Anfang an, wenn die Schadensersatzhöhen relativ hochgetrieben werden.
Ja. Also aus Sicht der klagenden Partei, sagen wir mal, ne? Aus Sicht der anderen dann vielleicht eher nicht. Bleiben wir mal beim Schadensersatz. Jetzt, ja, also der Fall, den du gerade geschildert hast, da gibt's jetzt aufgrund der angeblich mangelhaften Tätigkeit unserer Mandanten als IT-Dienstleister des Geschädigten, des von der Cyberattacke betroffenen Unternehmens, gibt es jetzt einen Betriebsausfall. So, und jetzt sagen die, das hat uns jetzt, wenn du sagst, achtstellig 12 Millionen Euro gekostet, dass das jetzt hier 4 Tage oder 4 Wochen offline war, und bitte bezahlen.
Genau. Also eher 4 Wochen oder länger, weil in 4 Tagen wäre schon
eine ordentliche Hausnummer. Muss ja eine große Hütte sein, wo man sich dann fragt, wie es sein kann, dass sie so lange offline sind, wenn genau. Sie 12 Millionen
und auf einen
Gewinn verloren haben.
Angewiesen waren. Ja. Aber vielleicht, um das ein bisschen greifbarer zu machen, also es ist natürlich, wenn man einen Servicedienstleister hat, der zum Beispiel auf die IT einfach schlicht angewiesen ist, weil alle seine Systeme drüber laufen und nur so der Kundenkontakt funktioniert, dann ist relativ klar, dass ein Betriebsausfall einen enorm hohen Schaden haben kann. Aber das funktioniert nicht nur an der Stelle, sondern wenn zum Beispiel die Verpackungsanlage oder die Frankiermaschine, also Frankiermaschine in etwas größerem Stile logischerweise, nicht mehr funktioniert und die Labels nicht ausgedruckt werden für ein paar Wochen oder auch nur für eine Woche, dann kann schnell bei gerade Unternehmen, die einen sehr großen Umsatz haben, auch natürlich ein sehr großer Schaden entstehen. Mhm. Und das ist tatsächlich so das Typische, wo wir in der Regel eigentlich so Thematiken haben, machen wir es vielleicht nicht gleich achtstellig, aber siebenstellig für eine Woche ist schon nicht ganz selten. Dann wird geschaut, also müssen wir logischerweise, wenn wir in der Verteidigungsposition sind, schauen, was davon kann überhaupt ersatzfähig sein, weil typischerweise macht das jeder erstmal so, ach, ich mache so und so viel Gehalt, muss ich ja zahlen, wenn ich das hochrechne, niemand davon könnte arbeiten, das ist der Schaden. Ist ein bisschen einfach gedacht, hat einerseits so ein bisschen den Hintergrund, was ist denn mit den Lohnnebenkosten, wären die nicht sowieso angefallen, also sind das nicht vielleicht sowieso Kosten, sogenannte sowieso Kosten tatsächlich.
Na, auch die Gehälter, ne? Also wenn wir, also wo ich da noch ein bisschen operativer drin war, haben wir ja auch Fälle, wo die Mandanten die betroffenen Unternehmen sind und die dann natürlich sagen, ja, also hier meine ganze IT-Abteilung hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als sich um diesen Cyberfall gekümmert. Und wenn man denen dann sagt, naja, dann wo ist euer Schaden? Dann gucken die ein bisschen traurig nach dem Motto, also die Tatsache, dass sie bei euch gearbeitet haben, die hätten ja auch so bei euch gearbeitet und ihr hättet sie auch so bezahlt. Halt, ne? Also da muss man schon gucken, was hätten die sonst gemacht, welchen Umsatz, welchen Gewinn haben wir jetzt eigentlich verloren, dadurch, dass die jetzt nicht da weitermachen konnten, was sie eigentlich machen sollten.
Genau, und da hast du auch ein schönes Stichwort einfach mit reinfließen lassen, um es zu merken, was haben die denn sonst so gemacht? Denn in dem Regelfall ist es eben so, dass selbst wenn die IT-Systeme ausfallen, Mann, Frau oder wer auch immer angestellt ist, immer noch etwas anderes machen kann, so sogenannte Organisationsarbeiten oder Tätigkeiten. Dafür, wo halt sonst immer keine Zeit war, mal die Akten zu ordnen, mal ein bisschen was zu sortieren. Das sind erstmal so Sachen, die sind schon nicht erstattungsfähig. Man kann bei dem, was du gesagt hattest, wenn man natürlich selber die Expertise hat, die IT wieder aufzubauen, das ist nochmal ein anderer Schnack, da muss man genauer drauf schauen, wann ist das wirklich ersatzfähig. Aber wenn ich zum Beispiel ein IT-Unternehmen einstellen muss, weil ich meinem anderen Dienstleister, der gerade für den großen Schaden gesorgt hat, nicht mehr vertraue und der das aufbaut, das ist relativ schnell ersatzfähiger Schaden. Die Frage aber, wo wir meist eher das Thema haben, ist, wie viel von den Gehältern kann sozusagen übernommen werden? Und da muss man einerseits erstmal schauen, wie gesagt, was ist erstattungsfähig, was nicht? Urlaubsgelder, Entgelte oder irgendwelche Boni, Fahrtkosten und so weiter, die alle erspart werden. Das muss logischerweise alles abgezogen werden. Und eben, was hätte man machen können? Und dann ist auch die Frage, muss der Geschäftsführer nicht vielleicht auch andere Termine wahrnehmen oder kann man von dem jetzt auch trotzdem 24 Stunden gefühlt abrechnen? Ich sage das deswegen, weil das tatsächlich so der Fall ist. Das wird enorm hoch abgerechnet und da sind Fantasiesachen und Zahlen drin. Da können Leute plötzlich 16 Stunden arbeiten pro Tag. Da denkt man sich auch, ja, das Arbeitsrecht haben sie auch nicht erfunden und nicht gesehen, dass das gar nicht rechtens wäre, selbst wenn sie es könnten.
Und auch bei den IT-Dienstleistern, wir haben ja auch Fälle, wo die dann jedenfalls mal die, ich habe mit einem CTO gesprochen, ich glaube, hatten wir auch zusammen das Mandat, wo der dann gesagt hat, das ist das Beste, was uns passieren konnte, unter vorgehaltener Hand, jetzt habe ich endlich das MS-365 eingeführt, mit einem anderen Dienstleister, aber die, keine Ahnung, 500.000, die das gekostet hat, kann man jetzt sicherlich nicht dem vorherigen IT-Dienstleister in Rechnung stellen, weil die haben ja was ganz anderes bekommen, ne? Also da
genau,
muss man halt auch immer gucken.
Genau, der Status quo ist das Entscheidende, wie du es gerade sagst. Ja, du darfst den Status quo im Endeffekt nicht verbessern, jedenfalls nicht unnötig verbessern und dann die Kosten deinem geschädigten Dienstleister,
das musst du selber bezahlen.
Richtig, dem Dienstleister auflasten. Aber das ist halt tatsächlich das A und O, das ist auch das, wo wir in vielen Situationen, also da muss man auch mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich einerseits die Streitigkeit, die vor Gericht ist, wo schon relativ klar ist, da sind gar keine großen Spielräume mehr drin. Aber was halt immer sehr, sehr wichtig auch in den ganzen laufenden oder sich anbahnenden Streitigkeiten ist die noch bestehende Kundenbeziehung oder Geschäftsbeziehung und auch vor allem, wie soll es in der Zukunft sein? Also hat man noch großes Interesse daran, diese Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten? Und da ist es dann meistens so, dass man, auch wenn vielleicht die Verursachung nicht hundertprozentig klar ist, jedenfalls nicht der Höhe nach, also ob es fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich wäre, wie der Schaden herbeigeführt wurde, dass viele Unternehmen probieren, sozusagen den Schaden zu minimieren, zum Beispiel durch andere Aufträge, durch Rabattierung und so weiter und so fort und wir da sozusagen im Vorschritt auch sehr häufig mit drin sind, wo man dann ein bisschen basarmäßig fühlt sich's an, aber man muss halt klare Kriterien finden, wo die Ersatzfähigkeit herkommt und wo die Grenzen sind. Und wenn man sagt, zum Beispiel 15% des Schadens sind ersatzfähig oder erstattungsfähig und der Mandant sagt, ja, aber ich packe nochmal 15 drauf, weil die Geschäftsbeziehung ist mir so wichtig, dass das Angebot besser ist, dann ist das so auch und das haben wir jetzt auch nicht selten. Weil da ist einfach, es ist immer ein sehr, sehr vielschichtiges Problem, muss man einfach sehen. Und wenn man einen großen Kunden hat, der halt auch solche Umsätze hat, dann möchte man den normalerweise behalten und muss dann manchmal nicht nur die rein rechtliche Bewertung sehen, sondern eben auch noch ein bisschen über den Tellerrand schauen.
Vielleicht nochmal einen Schritt zu dem Nachweis der Schadensposition im Gerichtsverfahren. Also üblicher Fall ist ja, wie du es gerade geschildert hast, 12 Millionen, und darauf entfallen, wenn die müssen ja anwaltlich beraten sein vom Landgericht, und die machen sich natürlich dann schon in den allermeisten Fällen Mühe, das ordentlich aufzuschlüsseln, welche Schadensposition haben wir hier, so, und jetzt ist ja fast immer so, dass dann bestritten wird, dass das tatsächlich stimmt. Welche Mühe oder wie müssen die denn jetzt eigentlich vorgehen, wenn sie das beweisen wollen? Also was müssen die da sozusagen an Beweis liefern, dass das Gericht dann sagt, ja okay, das überzeugt uns jetzt, euer Schaden?
Ja, also es ist sehr, sehr kleinteilig, was da sozusagen, also wenn wir über die Stufe springen, Verursachung.
Ja,
da weil das ist noch ein anderes Thema.
Verursachung, Kausalität sind wir auch drüber gesprungen.
Genau, weil das ist natürlich erstmal, wenn man eben nicht die Geschäftsbeziehung retten muss und klar auf die Fakten gucken schaut, das ist logischerweise das erste Tor, was man dort hat oder die ersten beiden Tore und da ist es vermeintlich einfach, aber in Realität sehr, sehr schwer, weil der IT-Sachverstand beim Gericht zwar da ist, aber natürlich nicht in der Tiefe wie bei verschiedenen Systemen dann logischerweise unterschiedliche Stränge dazu führen können, dass es sozusagen Fehler gibt, also ob da verschiedene Firewalls funktioniert haben, ob wann und wo die Möglichkeit des Zugriffs war und so weiter.
Absolut, ganz wichtiger Punkt. Ich bin jetzt drüber weggegangen, weil wir gesagt haben, wir gucken auf den Schaden und die Schadensposition, aber natürlich ist der häufigste Grund, warum man da wegkommt von irgendwelchen Schadensersatz, ist natürlich, ja, mag ja sein, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, aber...
Nicht mal, dass man selber was falsch gemacht hat, sondern dass etwas falsch gelaufen ist.
Ja.
Weil die IT-Systeme sind ja meist so komplex, dass zwar, wenn halt draufsteht, Dienstleister ist dafür zuständig, das zu warten, dass die Wartung natürlich in x verschiedenen Varianten passieren kann. Und wenn aber zum Beispiel ein Geschäftsführer des geschädigten Unternehmens die E-Mail falsch geklickt hat, dann dürfte da schon Mitverschulden mit drin sein.
Genau. Und
selbst dann ist sozusagen bei einer Verantwortung des Dienstleisters sofort Mitverschulden mit drin. Also das ist ein sehr, sehr großer Punkt, der auch in den streitigen und ausgefochtenen Streitigkeiten sehr, sehr entscheidend logischerweise ist. Aber dann trotzdem, um wieder den Sprung zurückzubekommen zum Schaden, man muss da wirklich sehr, sehr kleinteilig bei der Schadensposition vorgehen. Deswegen ist das Beispiel 12 Millionen vielleicht nicht so gut, sondern besser 100.000, weil selbst da ist es schon super, super schwierig darzustellen, wo jeder Cent sozusagen herkommt, der als Schaden dargestellt wurde.
Auch nochmal, wenn ich wieder eingreife, ja, schönes Beispiel dafür, dass es eigentlich ein bisschen egal ist, ob es 12 Millionen oder 120.000 Euro sind.
Ja, das wenn können es auch 10.000 Euro sein.
10 verschiedene Schadenspositionen sind, die man dann eben geltend machen muss, muss man halt überall den Aufwand treiben, das dann kleinteilig darzulegen. Genau, und du wolltest jetzt zum wiederholten Mal unterbrochen nochmal sagen, was die jetzt eigentlich vortragen müssen, wenn es bestritten ist und was sie dann da vielleicht beweisen müssen.
Ja, darfst mich jederzeit unterbrechen, das passt doch.
Das ist ja mein Podcast ungewohnt hier.
Ich wollte gerade sagen. Man muss so ein bisschen logischerweise immer die Kausalität darstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Fall war mit der Verpackung und die Verpackung nicht mehr ausgedruckt werden konnte, dann ist relativ schnell klar, egal wie viel ich davon verkaufe, kann ich die nicht rausschicken. Wenn ich dann aber eine gewisse Zahl habe, ich hätte sozusagen 100 Bestellungen gehabt und konnte die alle nicht verkaufen bzw. nicht rausschicken, dann ist das ein sehr greifbarer Schaden und der ist relativ schnell nachweisbar. Die Frage ist dann bei diesem Schaden, konnte das, also ist es zum Beispiel ein Termin-Event gewesen, wo dann das Interesse des Kunden immer nur noch an dieser Zeit lag, oder ist es etwas, was auch nachgeholt werden kann? Wenn es nachgeholt werden konnte, dann ist der Schaden auch gleich wieder weg, weil dann ist es halt später verschifft worden. Also somit ist dann diese Schadensposition gleich wieder weg. Da muss man immer schauen, sind es solche Fälle, die entweder mit der Zeit irgendwie was zu tun haben oder bestimmten Events oder ist es halt nachholbar. Der Betriebsausfallschaden in dem Bereich, wo man Servicedienstleister ist, da kann man fragen, inwiefern kann man die Arbeiten nachholen? Wenn die Arbeiten nachholbar sind, auch da ist es wieder sehr terminabhängig, kann man sozusagen den Schaden nicht voll ersetzen, weil man hat ja dann zum Beispiel vielleicht einen schlechten Monat Juni, aber einen guten Monat September. Weil
also bis dann wenn jetzt unsere Systeme ausfallen würden, ne, und wir dann jetzt da im Juni nur mit Schreibmaschine schreiben können oder auf lokalen Laptops, wird man sagen können, okay, da habt ihr diese Sache nicht gemacht, dann wart ihr vielleicht mit dem Gutachten zu spät fertig. Ihr habt es aber im August gemacht, da ist euch genau genommen gar kein Schaden entstanden, weil der Mandant genau selber bezahlt hat.
Genau.
Nur eben einen Monat später, also habt ihr vielleicht ein bisschen Zinsen verloren, aber nicht ernsthaft, ja.
Genau, bei dem Gutachten ist es noch das beste Beispiel, dass da eigentlich dann wirklich reell gar kein Schaden da ist, außer halt er hat irgendeine Timeline, die er sich selbst gesetzt hat, nicht gehalten. Wenn aber natürlich ein solcher Ausfall am besten, und so ist es ja meistens, zum Jahresendgeschäft kommt, vielleicht noch im Steuerberaterkanzlei oder halt bei uns auch in der Kanzlei, das wäre genauso der Super-GAU, und der Fristenkalender halt sagt, am 31.12. ist die Verjährung, der letzte Tag, wo es noch nicht verjährt ist, am 1.1. schon, und du schaffst es nicht mehr, weil dein IT-System halt eine Woche down ist, oder es ist noch viel unerwartbarer, vielleicht ganz, ganz kurz vor Neujahr und du reißt Fristen, dann bist du in der Haftung drin, weil du die Fristen gerissen hast. Und das ist ein ganz klar definierbarer Schaden. Der ist ersatzfähig für den Mandanten, der dann dich erstmal 3 Jahre verklagen darf, bis er durch hat, den ganzen Spaß. Aber da wäre es zum Beispiel relativ eindeutig zu sagen, das ist ersatzfähig.
Wobei auch da, ne, wenn ich weiß, die Frage ist, ich habe denn die Frist nicht im Blick, aber wenn ich weiß, dass ich da eine Frist habe, ja, dann wird es schon möglich sein, diesen Mahnbescheid oder die Klage noch einzureichen.
Sowas kann man auch.
Dann kann ich ja einen Kollegen beauftragen. beantragen oder vom
Laptop. Man darf zur Gerichtsstelle gehen und darf das dort auch protokollieren lassen. Das ist tatsächlich rechtlich möglich.
Man muss es halt machen. I don't know.
Ja, du musst im Gericht, wenn was offen hat an der Stelle. Im Zweifel zum Verwaltungsgericht, auch wenn es eine zivilrechtliche Streitigkeit ist, der alte Trick funktioniert immer noch. Da kann man einlegen, die verweisen es dann und dann ist es noch gültig.
Okay, gut. Also, das war vielleicht Fall 1 und unser Ausflug in das Schadensrecht. Ich glaube, das ist ein ganz typischer Fall. Logisch, ja, du hast es, oder wir hatten es schon gesagt, jetzt nicht bei weitem nicht beschränkt auf die Cyberfälle, aber natürlich auch dort und dort dann eben mit besonderer Werf, weil dann manchmal so der Versicherung dahinter, da denkt man auch, von der Versicherung kriege ich es ja auf jeden Fall, da mache ich doch möglichst viel geltend.
Was also, ein Trugschluss tatsächlich ist, weil die gucken sehr genau drauf und wenn die Quote nicht stimmt, dann sind sie sehr schnell dabei mit rigoros Ablehnen. Also
ja, was ja dann auch gut ist, ja, weil es dann auch ein gewisses Korrektiv gibt, dort bei den Versicherern auch Kolleginnen und Kollegen sitzen, die sich auskennen, die wissen, wie viel Schaden da so normalerweise anfällt und ja, wenn es jetzt nicht gerade das Vorweihnachtsgeschäft ist bei der E-Commerce-Bude, dann kann es eigentlich nicht sein, dass da so ein riesiger echter Schaden ist, ja, den die Leute nicht durch Bestellung in der nächsten Woche
wieder nachholen können, ausgleichen können.
Also ich habe bei dir gesehen, ich hoffe, ich verrate keine Geheimnisse, der Newsletter von Schalke 04 offen ist. Wenn ich ein neues Schalke-Trikot kaufen möchte, kann ich auch noch eine Woche später machen.
Ja, du wirst dich wundern, wie viele Mitglieder es gibt und wie schnell die Dinge ausverkauft sind. Also genau. Da könnte man schon überlegen.
Ja, aber aus Schalke-Sicht, ja, die wir angegriffen wären, dann vielleicht nicht. Gut, zweiter Fall.
Zweiter Fall, genau. Machen wir ein bisschen weiter. Wir haben natürlich den anderen typischen Fall, da denkt man immer gar nicht dran, dass es das immer noch gibt, aber es ist eigentlich der typischste aller Cyberangriffe und Cyberverfahrensfälle, die wir haben. Nicht etwa, dass die große IT-Sicherheit überwunden wurde oder dass durch Angriffe Systeme in die Knie gehen, sondern der Geschäftsführer, der Unbedarfte, so ist es nämlich in den allermeisten Fällen, klickt auf eine E-Mail falsch rauf, ist Opfer eines Phishings, denkt, ach, das passt schon von der Info her, das hört sich ja gut an, hier überweise ich mal das Geld an ein neues Bankkonto oder ähnliches und schwupps, weg ist das Geld. Man glaubt gar nicht, wie oft solche Fälle passieren können, einfach weil der Mensch dafür ausgelegt ist, betrogen zu werden und KI ist halt mittlerweile auch so gut, dass das immer besser und immer leichter funktioniert. Die Oberflächen werden besser, sind nicht mehr so auffällig, man kann sehr, sehr viel machen. Auch im negativen Sinne dafür, dass Leute getäuscht werden. Und das ist sozusagen das Thema, was wir leider auch recht häufig haben, wo wir schon von vornherein logischerweise wissen, wie nachher der Outcome ist, also im Sinne des möglichen Rechtsstreits, der da irgendwann folgt. Sollte man irgendwann den Betrüger bekommen, weiß man, dass es nur mittels Mann, mittels Frau ist und kein Geld da ist, wenn man ihn überhaupt bekommt. Und man hat das zweite Problem, wenn man das Geld eigentlich einem Dienstleister zahlen wollte und dann aber ein falsches Bankkonto hat, dann ist natürlich das Geld weg und der Dienstleister möchte sein Geld haben, weil der wurde ja nicht betrogen. Ja. Und da ist es dann eigentlich tatsächlich ein Problem oder die Thematik, je früher man davon Wind bekommt, also je schneller man sozusagen weiß, oh, die Buchung ist vielleicht fehlgelaufen, im Sinne von woanders hingegangen, als ich eigentlich versucht habe zu machen. Ich habe es natürlich autorisiert, weil ich die Bankdaten eingegeben habe und so weiter und so fort. Aber je schneller ich da Wind von bekomme, desto eher ist da noch eine Minimalchance, das Geld sozusagen auf dem Weg des Abflusses zu stoppen. Da ist es etwas, wo man nicht nur die typische Juristenarbeit mit gerichtliche Schreiben hier, Staatsanwaltschaft dort informieren hat, sondern da muss man auch klassisch den Hörer in die Hand nehmen und sozusagen so viel Wind wie möglich machen, und zwar bei den Kreditinstituten, die auf jeden Fall ja bekannt sein müssen, weil eine IBAN hat man ja, man weiß also, wo das Geld hin ist und muss sofort die Fraud-Meldung machen und probieren da sozusagen in den Ablaufzyklen schon eingreifen zu können. Weil eins ist sicher, sobald das Geld weg ist, ist es weg. Und selbst wenn man es noch blockieren kann auf dem Konto, kommen die anderen juristischen Feinheiten rein. Denn wenn Geld einmal vermischt wird mit weiterem Geld, dann weiß man gar nicht mehr so genau, welches Geld denn das Geld ist, was da überwiesen wurde. Auch wenn der Betrag...
Wie lange hat man da... Da hat der Geschäftsführer Zeit, seinen Fehler zu erkennen?
Taggleich.
Okay, also.
Es ist unrealistisch. Wir hatten leider jetzt einen Fall, wo es 48 Stunden danach war. Ist absolut unrealistisch, dass da was rauskommt. Die Hoffnung besteht natürlich immer noch, aber sowohl die Rückrufgeschichten bei der ausführenden Bank, die tatsächlich nichts dafür kann, aber die auch bei der Empfängerbank gemeldete Fraudmeldung ist wohl, wir wissen es noch nicht hundertprozentig, weil die Akten noch nicht alle freigegeben wurden und die Staatsanwaltschaft nicht ganz so schnell ist, wie man das möchte, ist dann halt immer das Problem, wer ist zuständig. Dann haben wir irgendwie drei verschiedene Staatsanwalten, weil die es immer noch hin und her geben und die ZAK sagt, also die zentrale Cyber-Angriffsstelle sozusagen meinte dann so, ja, das ist vielleicht doch nicht ganz unser Beritt, weil es halt einfach Phishing ist und nicht das typische Cyberding. Wir wissen noch nicht, ob wir nicht wirklich doch noch irgendwas zurückbekommen, aber alles, was mehr als ein Tag ist, ist unrealistisch, dass man das bekommt.
Und es ist ja dann, also in den Fällen, die ich so von euch mitbekommen habe, war es mal statt in die USA nach Singapur überwiesen und bis dann hast du die Bank in Singapur informiert und die Überraschung hatten das Geld schon weiter transferiert nach Russland, China,
Japan. Das muss gar nicht so weit sein. Also die letzten beiden Fälle, die wir hatten, waren einmal Portugal,
okay.
Also innerhalb der EU und noch viel schlimmer, der letzte Fall war innerhalb Deutschlands.
Okay.
Und da gehen wir aber relativ stark von aus, wie gesagt, es ist noch ein laufender Prozess, so richtig wissen wir es noch nicht und so richtig kann man es auch noch nicht sagen, aber da gehen wir sehr stark aus, dass die gerichtlichen Bemühungen, die wir jetzt, oder zivilrechtlichen Bemühungen, die wahrscheinlich in einer gerichtlichen Streitigkeit enden werden, gegenüber der Empfängerbank erfolgreich sein müssten. Da ist es nämlich so, es gibt logischerweise verschiedene Punkte, nämlich größere Geldsummen kann man nicht so einfach hin und her überweisen, gerade auch nicht ins Ausland, nicht als deutsche Bank oder mit einer deutschen Lizenz. Alles, was über 15.000 Euro ist, ist Geldwäsche verdächtig und sehr große Summen hin und her schieben auf Konten, die vorher gar nichts drauf hatten, die ersten 10 Tage vorher erstellt wurden, das ist sehr, sehr auffällig. Das ist eigentlich etwas, wo Sicherheitssysteme greifen sollten. Dafür gibt es dann immer Risk und andere Geschichten von der BaFin, an die sich die Kreditinstitute halten müssten, sollten. Und deswegen besteht da schon noch Hoffnung, dass man was von der Empfängerbank zurückbekommt, weil die vielleicht fahrlässig das Konto erstellt haben, fahrlässig Geld weitergeleitet haben oder gegebenenfalls sogar vorsätzlich, wenn die noch was nach unserer Meldung gemacht haben. Aber auch das ist erstmal was, wo ein großes Siegel drauf ist und wir noch warten, bis wir da ein bisschen mehr Infos bekommen können.
Okay. So, jetzt sind wir ein bisschen reingesprungen sozusagen in den konkreten Fall. Du hattest schon LKA erwähnt, sprich man macht dort Strafanzeige.
Korrekt,
genau. Und lässt dann die Behörden oder die Staatsanwaltschaft ermitteln.
Korrekt. Es ist so, also es gibt pro Bundesland immer diese Sonderzuständigkeiten für die Cyberfälle. Wie gesagt, zack, da gibt es dann 1, 2, 3, 4 Leute, je nach Bundesland, die dort sich spezialisiert haben. Aber es gibt eben auch das Landeskriminalamt, was relativ schnell loslegen kann. Und letzten Endes kann nachher auch die Staatsanwaltschaft bestimmen, ob eine Kriminalpolizei ermittelt oder ob sie selber ermitteln. Das muss man sofort, also unverzüglich, ne, typisches juristisches Wort, ohne schuldhaftes Zögern, sollte man dort die Strafanzeige lostreten und logischerweise auch so viel Informationen wie möglich preisgeben von dem eigenen System, weil dann die Forensik dort losstarten kann. Das ist natürlich nur der Optimalfall, wenn man nachher irgendwie der dritte oder der 300. Betroffene ist in dieser Woche, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, dass da etwas schnell passiert, weil einfach Kapazitätsgrenzen da sind. Aber das ist erstmal das, wo sozusagen der erste Weg reingeht. Und das ist das Wichtige, sobald da die Behördenkommunikation gegenüber Kreditinstituten ist, da sind die Kreditinstituten natürlich auch auskunftsfreudiger. Ja. Weil erstmal, wenn wir einer Empfängerbank schreiben und der Kunde oder unser Mandant kein Kunde dort ist, wo ist das Rechtsgeschäft? Wo sollte da die Informationspflicht herkommen, die dort ist?
Kann ja jeder kommen,
richtig, Herr Konrad. Ist ja erstmal was logischerweise vorgehalten werden kann. Mhm. Und dementsprechend ist es gut, dort die Behörden relativ schnell mit reinzuholen.
Okay. Gut, und dann hattest du hier noch mir aufgeschrieben, Stichpunkt agieren gegenüber Versicherern. Wo kommt da in deinem Geschäftsführer begeht ein Fehlerfall?
Und ja, ärgert sich, beißt
ich mal sich sagen. In den Hintern. Ja, genau. Der sagt dann immer, so, das waren die Angestellten und dann stellt sich's raus.
Solange es ein leitender Angestellter ist, kann man da, also es gibt natürlich zig verschiedene Versicherungsprodukte, aber das ist so das Typischste, weil natürlich für eine gewisse Freigabegrenze muss ja eine Verantwortung da sein. Also wenn da irgendwie größere Summen hin und her geschoben werden, gibt das irgendwer frei. Und da kann manchmal eine Fahrlässigkeit drin liegen, die gegebenenfalls von einer sogenannten D&O-Versicherung, sozusagen leider Angestellte, die dort für Fahrlässigkeit sich absichern können, betroffen sind oder eintreffen könnte oder eintreten könnte. Vage Hoffnung in den meisten Fällen. Normalerweise ist das vielleicht ein Versehen vom Buchhalter oder Buchhalterin, die das immer schon gemacht haben und das immer sehr zuverlässig machen, dann ist die leitende Funktion schon weg und dann ist so eine Versicherung auch nicht so viel wert.
Und die Versicherung tritt ja nur ein, wenn dem wirklich Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Wenn es so geschickt gemacht ist, dass man sagt, naja, das kann jedem passieren, dann wird wohl die Versicherung. Ja, dann gibt es ja keinen Anspruch gegen gegen den Angestellten.
Richtig.
Und dann greift auch keine Versicherung.
Genau, also wenn jetzt nicht offensichtlich irgendwie Formfehler drin sind, ein anderes Wording, andere Aufmachung, wenn die E-Mail-Adressen alle sauber aussehen und so weiter, dann wird es schwierig, auch mit solchen vorbeugenden Maßnahmen, weil, wie gesagt, getäuscht werden kann jeder von uns die Technik, die das so bereithält, die erleichtert das halt für den Angreifer. Ja, das ist nur ein Strohhalm, ja. Den man immer nochmal auswirft. Der andere Strohhalm, den man auswirft, ist mit der Geschäftspartei oder den Geschäftspartnern, dem man da sozusagen eigentlich das Geld überweisen wollte. Wenn man da schnell eine Einigung hinbekommt und eine Stundung oder ähnliches, kann sowas halt für die laufende Geschäftsbeziehung sehr wichtig sein, wenn man den nicht informiert und der plötzlich sagt, so ist meine Kohle, dann kann es halt sehr schnell auch streitig werden.
Ganz manchmal ist es ja auch so, dass die da möglicherweise mitbeteiligt sind, ne? Also wenn zum Beispiel deren IT-System die Möglichkeit geschafft hat, E-Mails abzurufen und kompromittierte E-Mails zu versenden,
so ist es.
Hatten wir auch schon, ja. Dann kann es passieren, dass man sagt, naja, also die kamen ja von eurem Server. Ich dachte, die sind von euch und ehrlich gesagt waren sie auch von euch. Ihr habt uns angewiesen, wir sollen nach Singapur überweisen, nicht in die USA. Ist doch euer Problem. Natürlich sehr Einzelfallfrage, ob man daraus dann was drehen kann, aber kann auch mal dazu führen, dass man sagt, okay, wir überweisen euch jetzt nicht nochmal die gesamte Summe, sondern vielleicht die Hälfte.
Da ist das Zivilrecht relativ klar. Erfüllungshalber kann man nur leisten, wenn das von dem Gegenüber so klar geäußert wurde oder wenn es nicht so als Empfängerkonto sozusagen angegeben wurde, wenn es dann bestätigt wurde von dem Angebenden des Bankkontos, und das wird es nicht sein, das wird niemand machen, der sagt, ups, falsch überwiesen, ja, aber ich akzeptiere das, dass du es jemandem Dritten gegeben hast.
Sieht ja möglicherweise so aus, ne? Das kann ja. Dass es dann eben...
Es geht meistens über das Mitverschulden. Mhm. Es ist in den seltensten Fällen kriegst du es hin, juristisch sauber zu argumentieren. Also du kannst es versuchen, aber du kriegst es vor Gericht nicht hin. Und da ist die Literatur auch relativ klar bei der Erfüllung, dass der Anspruch grundsätzlich noch besteht. Er ist dann aber nicht mehr durchsetzbar, weil zum Beispiel Mitverschulden da ist in Höhe von, wie du es gesagt hast, 50%, mal mehr, mal weniger. Das ist dann halt Beteiligung.
Sehr Einzelheiten.
Ja, total. Genau.
Gut, dann kommen wir mal noch zu deinem letzten Fall.
Genau, das ist wieder so eine Frage, wann man sozusagen mit reingeholt wird. Es geht jetzt hier eher um den leider auch recht häufigen Fall, dass eben ein sogenanntes Massengeschäft oder ein Klient von uns oder Mandant von uns im Massengeschäft tätig ist, also sehr, sehr viele Endkunden hat, sehr, sehr viele Dienstleister oder zum Beispiel auch Energieversorger ist und da dann sehr, sehr viele Personen vielleicht hat, die dort Ansprüche geltend machen können. Und da geht es nicht nur darum, vermeintliche Schäden, die auf einem Angriff basierend sind, abzuwehren, im Sinne von größeren Klagen, wo Ausfälle da sind, sondern eben auch schon den Punkt abzudecken, dass nicht dann plötzlich 10.000 Kunden kommen und sagen, oh, was ist denn mit meinen Daten passiert? Dann am besten noch alle eine Auskunft fordern nach 15 DSGVO und wenn die dann auch noch erfolgt ist, nachher noch einen Schadensersatz nach 83 DSGVO verlangen. Dass man da sozusagen in frühzeitig, und das ist dann eher so ein bisschen People Management und Kommunikation, die dort eine Rolle spielen, die Skills, die dort erforderlich sind, dass man schaut, dass man A, sauber informiert, dass man, und das ist halt wieder das Typische, was wir eigentlich bei unseren Cyber-Ident-Geschichten haben, dass man eine saubere Kommunikation hat, die einheitlich ist, die halt nicht einmal Hü und einmal Hot sagt, weil sobald man einmal Hü und Hot gesagt hat, dann glaubt einem keiner mehr was, selbst wenn es die Wahrheit ist. Und dann hat man erstmal den Rattenschwanz von vielen möglichen potenziellen privaten oder eben auch unternehmerischen Auskünften und dann eben Schadensersatzforderungen am Hals. Und da sind wir in vielerlei Hinsicht sehr positiv bisher, wenn wir früh dran waren und die Mandanten überzeugen konnten, die Kommunikation geschickt nach unserer Auffassung her zu leiten, dass man zum Beispiel eben eine klare Kommunikation hat, welche Daten sind betroffen, welche sind eben aber auch nicht betroffen, weil das ist eigentlich immer die größte Sorge von Endkunden oder wo kann man Rückfragen hinstellen, dass das ein bisschen gestreamlined ist und dass man eben da nicht irgendwie überrumpelt wird, sondern dass die Leute, die Antworten geben, eben auch wissen, was passiert ist und da nicht für Verwirrung und Panik sorgen, weil wenn das ist, dann gibt es den anderen Fall, dann werden eben die Leute schnell sauer, berechtigterweise. Und was fordert man dann, wenn man sauer ist, weil seine Daten irgendwie im Darknet plötzlich sind und man gegebenenfalls noch Kreditkarten Sorge hat, dass Kreditkartenabrechnungen plötzlich anders laufen? Dann fordert man Schadensersatz. Und wenn das halt 1 bis 2 Mal durchgeht, dann kann das schnell zu einem Massenklagen ist jetzt nicht das Klassische in Deutschland, aber eben zu sehr
schon.
Vielen.
Also es gibt ja genug, wir haben auch so 1, 2 Sachen, ne, wo wir viele Verfahren haben für Mandanten, die ja dann meist auf sowas basieren. Vielleicht um es einmal klar zu sagen, weil wir schon häufiger jetzt in letzter Zeit, zuletzt vor einer Woche, Fälle haben, wo wir den Eindruck haben, dass das auf Mandantenseite eher zu tief hängt. Ja, einmal klar gesagt, alles, was ich dort an Aufwand in eine einheitliche, gut strukturierte, gut durchdachte Kommunikation stecke, ist bares Geld wert. Ja, weil jedes Auskunftsersuchen und erst recht jede Auskunftsklage oder Schadensersatzklage oder jede zusätzliche Korrespondenz mit irgendwelchen Datenschutzaufsichtsbehörden kostet einfach enorm Kraft, kostet enorm Zeit, kostet dementsprechend enorm Geld. Alles, was ich verhindern kann in diese Richtung, indem ich mich schlau verhalte, unmittelbar nachdem der Vorfall ruchbar wird, sollte ich tun. Auch wenn das in dem Moment dann eben irgendwie Overkill erscheint und wir haben doch selber hier eine tolle Inhouse-PR und eine tolle Inhouse-Rechtsabteilung und Datenschützer, die genau wissen, wie man und unser Notfallplan und so weiter. Ich will jetzt nicht jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir kennen die Fälle, ja, und die landen ja dann bei euch am Ende, wo es eben dann zu kurz gesprungen ist und dann eben doch die Leute die Pferde scheu machen und dann die Foren voll sind und die Google Ads von Anwaltskanzleien geschaltet werden, ja, hier jetzt Schadensersatz bis zu 5.000 €. Und schwupp hat man 3, 4, 5, damit kann man gut umgehen, 15, 20, 30, 100, 1000 Klagen am Hals.
Möchte keiner haben.
Mit immer den gleichen Textbausteinen, die man dann erstmal wieder loswerden muss. Also da wichtig, dass man da vernünftig und kommuniziert.
Absolut, aber ich vielleicht, um da noch gleich einzusteigen, ich glaube, 8 oder auch 9 von 10 unserer Mandanten lassen sich dort auch beraten, und wenn die es nicht beim ersten Mal wissen oder merken, dann sollte man da auch wirklich mit der Vehemenz und dem Enthusiasmus, den wir logischerweise für diese Fälle haben, aber auch mit der Erfahrung, die wir leider eben dann auch haben, wenn man sich nicht dran hält oder eben wenn wir zu spät dabei sind, die so sehr vielleicht nochmal challengen, dass sie sich das einmal bewusst machen, weil es ist tatsächlich so, wenn man relativ schnell sieht, das ist jetzt zum Beispiel, also keine Ahnung, es ist ein Massengeschäft, wo man hat einen Kundenstamm von 10.000 Kunden. Das reicht, wenn 2, 3, und die wird es immer geben, da kann man, egal wie man kommuniziert, wie schlecht man kommuniziert, die wird es geben, egal wie gut man kommuniziert, die wird es geben, die werden loslegen da irgendwie ein bisschen Dampf machen. Und wenn das aber nicht nur 2, 3 sind, Kommunikation eben da doch noch in einer schlechten Variante, die sozusagen einlädt, dass man es missversteht und es plötzlich vielleicht 30, 40 werden, dann landet es, wie du sagst, halt in Foren, da gibt's Beiträge, dann hat man auf den relevanten Themen Seiten die schönen Links mit drauf, und dann ist es einfach so, dass es ist wirklich gravierend. Die Geschäftsbetriebe können dadurch blockiert werden, weil, also das Legal Team, selbst wenn es 10 Leute ist, wie soll das denn 1.000 Klagen machen? Also das können wir, weil wir das vielleicht irgendwie gestreamlined hinbekommen und ein bisschen nach dem Schema F machen. Aber viel wichtiger ist es übrigens auch, wie kann man sowas verhindern? Wir machen dann in diesen Einzelfällen, die es halt wie gesagt immer gibt, auch logischerweise die Einzelvertretung, ziehen es dann auch bis zum Ende durch und kriegen halt das Urteil dann positiv raus für unsere Mandanten, dass das eben keine Nachahmer findet. Mhm. Da muss man auch wissen, dass da muss man logischerweise dem Mandanten auch klar sagen, wenn wir das jetzt hier nur vergleichsweise abhalftern, dann landet es im nächsten Forum, dann sagt er, ja, ihr müsst hier nur eine hohe Klage machen, dann kriegt er die Hälfte von und dann.
Das sei denn, du verlierst. Das ist
ja wiederum nicht so gut. Das ist es halt, genau. Du musst, ja, also das Selbstbewusstsein hat man dann schon, beziehungsweise muss man sich den Fall anschauen und gucken, dass es auch der Realität entspricht, sonst ist es schwierig, da irgendwas zu verkaufen, was nicht da der Wahrheit entspricht, logischerweise. Aber sowas haben wir einfach wirklich in ein paar Themen, wo wir für. Also rein wirtschaftlich würde man das nicht machen, wenn es nur ein Einzelfall ist, aber einfach im Long Run, weil man weiß, wie viele Kunden dort noch kommen könnten, muss man es durchziehen und machen, damit man diese Schaden des Aufwandes, der Zeit, wie du sagst, du bist ja blockiert, du kriegst ja nicht dein normales Geschäft mehr durch.
Und damit sind wir hier jetzt dann schon eben auch noch einmal jetzt bei deinem dritten Fall in einer Besonderheit, die wir jetzt in diesen Cyberfällen sehen, nämlich dass sie die Tendenz haben, sich auszuwachsen wenn man sich da nicht früh wappnet, zum Massenverfahren zu werden, die dann ja deutlich teurer werden und dann eben jeder einzelne Fall, man dann geneigt ist, ich zahle ihm halt die 200 € oder von mir aus 2.000 €, das wäre auch noch wirtschaftlich, aber wenn dann droht, dass der seine 1.000 besten Kumpels hinterher schickt, die auch bei dir Kunde sind, dann ist es möglicherweise keine so gute Idee.
Absolut.
Sehr schön. Hast du noch Sachen zu ergänzen zu deinen Fällen?
Na, es ist ja jedes Mal was Neues. Also ich meine, wenn wir nächste Woche weitersprechen, erzähle ich dir von anderen Sachen.
Du bist ja hier quasi Stammgast.
Freut mich.
Insofern werden wir sicherlich die ein oder andere Gelegenheit haben, da, und das Cyber-Thema nochmal weiter zu vertiefen. Und über Versicherungen wollten wir auch nochmal reden. Kommt Zeit, kommt nächster Podcast. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank dir, lieber Lasse, für dein Erscheinen und deine Auskünfte.
Immer wieder gerne, vielen Dank.
Vielen Dank euch, liebe Zuhörenden, für euer Interesse. Nächste Woche geht es mit unserem Special Litigation at Herting FM weiter und ich werde einen Ausflug in das Arbeitsrecht machen und mit unserem ältesten Arbeitsrechtler, lang gedientesten, aber auch ältesten Arbeitsrechtler sprechen.
Er wird sich freuen bei der Ankündigung.
Hört er wahrscheinlich nicht. Schon jetzt sei gesagt, im Arbeitsrecht geht's anders zu. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, das ist dann Folge 67 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, dann abonniert oder lasst euch entsprechend informieren, wenn es soweit ist. Bis dahin, bleibt fit und munter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören. Thank you.